weil wie gesagt, wir müssen ja irgendwie versuchen, eine Nähe zum Digitalen aufzubauen. Mhm. So ein klassischer Lehrspruch eigentlich aus den Kindertagen des Internets, Form follows Function, ist so der Aufhänger eigentlich ein Stück weit. Mhm. Wollte auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass wir natürlich uns um die funktionalen Teile deiner Arbeit so ein bisschen bewegen, aber natürlich auch um die emotionalen und ja, der Rest ergibt sich dann irgendwie.
Ja, ich würde vorschlagen, fangen wir einfach mal an, oder?
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
Form follows Function.
Ja. Willkommen bei Episode 8 der digitalen Originalen. Heute haben wir einen da freue ich mich total drauf, weil ich mir ziemlich sicher bin, in 10 Jahren werden wir den Shihan nie wiederkriegen, weil er dann reich und berühmt ist. Insofern bin ich froh, dass wir ihn heute dabei haben. Also herzlich willkommen, Shihan.
Hi, vielen Dank.
Genau. Also, der will natürlich nochmal erklären, warum du reich und berühmt wirst. Das ist natürlich für alle jetzt erstmal noch ein Rätsel.
Da bin ich auch gespannt.
ich habe mich heute auch lange mit Sven darüber unterhalten, warum du mich so berührst. Also nur mal ganz klar zu sagen, es ist so, wir bekommen ja relativ viele Bewerbungen, insbesondere von der FH Dortmund. Und FH Dortmund ist ja nun sehr, sehr gut in dem Bereich Editorial Design. Und da gibt es ja sehr viele, die in diese Richtung gehen.
Ja,
und es hat mich aber, also die sind alle sehr, sehr gut, auch handwerklich alle sehr, sehr gut. Aber was mich bei dir wirklich, das, was du da machst, ist schon wirklich außergewöhnlich. Das sind, glaube ich, mehrere Facetten. Einmal, weil deine Arbeiten unglaublich lebendig sind, weil sie sehr analog aussehen, obwohl sie ja digital entstanden sind. Das ist das, was mich total geflasht hat, weil sie unglaublich zeitgemäß sind. Sagen wir mal, die Kombination der Dinge, die du da so machst, die auch einfach außergewöhnlich sind. Also die hauen mich einfach weg. Und das Schöne daran ist, die hauen nicht nur mich weg, sondern sie hauen sämtliche Generationen weg. Also insofern machst du irgendwie alles richtig, Shihan. Und freue mich also wirklich, so ein außergewöhnliches Talent heute mal in unserer Sitzung hier zu haben. Ja, Ralf, willst du mal anfangen?
So, du hast ja schon alles gesagt. Eigentlich sind wir soweit durch, glaube ich. Best gesagt. Nein, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Shihan so ein bisschen mal selber aus dem Nähkästchen plaudert. Ich weiß jetzt auch nur im Prinzip, dass du schon mit einigen spektakulären Arbeiten unterwegs warst. Ich habe irgendwelche Adobe-Videos mit dir gesehen, wo es auch schon fachlich sehr, sehr in die Tiefe ging. Habe gehört, dass du jetzt aktuell auch gerade eine Arbeit für einen relativ großen Brand abgeschlossen hast. Ja, ich würde einfach erstmal dir das Wort ein bisschen überlassen. Vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen, sagen, so was so Schwerpunkte deines Schaffens sind.
Klar, gerne. Also ich bin in erster Linie noch Student an der FH Dortmund und meine Story ist eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ich habe ein schlechtes Portfolio und super langweilige Kunden, das muss sich ändern. Und dann habe ich mein Social Media so als kleines Fitnesscenter für Grafikdesign behandelt und habe einfach nur gemacht, worauf ich Lust habe. Und durch dieses kleine Schaufenster, was dann entstanden ist, habe ich meine Kunden gewonnen, die ich auch gerne hätte und hatte auch natürlich sehr viel Glück. Und Schlüssel zu meinem eigentlichen Erfolg war eigentlich, dass ich echt jede Tür angeklopft habe und mich gar nicht geschämt habe, irgendwie ein Nein zu bekommen. Und es gab eigentlich fast gar kein Nein und dann lief das ziemlich gut. Und fachlich gesehen sehe ich mich einfach als Designer. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin digital oder Print. Ich mache irgendwie alles zusammen und versuche damit das Bestmögliche zu erzielen. Deswegen ist das Festlegen, glaube ich, total falsch. Jetzt bei mir.
Ja. Ja. Wir haben das Ganze heute so ein bisschen unter den Titel Form follows Function gestellt. Nee. In deinem Fall könnte man wahrscheinlich auch sagen Fonds follows Function. ja, Kommunikation, Schrift und diese ganzen Geschichten sozusagen haben ja eben auch einen sehr, sehr funktionalen Part. Habe auch in diesem Adobe-Teil von dir gelesen, dass du, also, beziehungsweise da hast du gesagt, an irgendeiner Stelle wichtig ist es, einer Schrift eine Aufgabe zu geben. Also vielleicht kann man damit einfach mal so ein bisschen anfangen sozusagen. So, was macht letzten Endes Design, Gestaltung für den Wert von Lösungen jeglicher Art sozusagen eigentlich aus deiner Sicht?
Also ich sehe mal zwei Aspekte und ich finde, dass einer extrem vernachlässigt wird. Es gibt einmal die funktionale Ebene, wo man sagt, okay, es werden Informationen vermittelt, die Benutzerfreundlichkeit wird durchdacht, man hat ein gewisses Leitsystem und versteht, wo lang es geht und was getan werden muss. Und die zweite Ebene ist aber auch die formale Ebene. Ja, das merkt man oft im Studium jetzt bei mir aktuell auch, dass die Leute nicht viel Theoretisches lernen und viel experimentieren, aber nie jemand da ist, der dir zeigt, warum ist denn jetzt eine Arbeit formal schön? Und genauso ist es auch mit guten Apps und so weiter, wenn die halt eine bestimmte Ästhetik nicht haben oder eine bestimmte Vertrautheit durch die Formalität, funktioniert es trotzdem nicht, egal wie gut man es lesen kann. Man wohnt ja auch nicht in einem Bunker, man will ja trotzdem eine bestimmte Wandfarbe haben, die den Raum größer oder kleiner macht. Ja, und so sehe ich das mit Form follows Function. Also Form ist echt wenig da, aber Function hat viel. Und das versuche ich halt immer spielerisch zu balancieren.
Ja, total spannend, weil du hast ja selbst auch Typo entwickelt, also einmal die Giga und die Garage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Und bei der Giga insbesondere, da finde ich die Entstehung eigentlich total spannend. Also wenn du da mal nochmal 2-3 Wörter zu verlierst, wie für dich die Giga entstanden ist.
Also die Giga ist in erster Linie inspiriert an einem französischen Typografen, der heißt Benoît Baudouin, also super französischer Name auch. Und er hatte eine sehr, sehr abstrakte Typo gemacht und da dachte ich mir, hey, die ist auch ziemlich graffiti-lastig gewesen. Und dann dachte ich mir, hey, ich will auch sowas machen. Und dann habe ich angefangen, auf karierten Blättern das irgendwie erstmal nachzubauen und neue Formen zu geben. Und bei der Strichstärke ist dann halt der witzige Part gekommen, dass ich einfach das U von der Futura genommen habe, in der Strichstärke Medium, und habe dann einfach alle Buchstaben mit diesem U gebaut und den Buchstaben halt in Stücke geschnitten und alle Formen halt nicht daraus ergeben lassen. Und dadurch ist halt so eine super kryptische Headline-Schrift entstanden. Und ja.
Ja, total abgefahren. Also muss ich schon sagen, weil das ist einfach eine unglaublich schöne Schmuckschrift. Und sie fällt auch tierisch auf. Sie ist einfach ein unglaublich schönes Gestaltungselement meiner Ansicht nach. Sehr, sehr gelungen.
Vielen Dank.
Wie fanden das, du studierst ja noch, hast du gesagt, oder? Wie fanden das deine Profs? Oder hast du denen das gezeigt? Hast du dich da von denen Urteil beraten lassen oder irgendwie sowas?
Also in der Zeit war ich in Norwegen, in einem Auslandssemester in Bergen. Und die hatten noch nicht mal Glyphs, also wir haben mit FontLab gearbeitet. Und also FontLab ist für Windows auch zugänglich, deswegen haben die FontLab benutzt. Und also der Professor, der wusste gar nicht, wie er mir helfen kann.
das habe ich dir ja schon mal gesagt, wer soll dir da auch helfen?
Er konnte mir da einfach nicht helfen und meinte, mach erstmal einfach was und dann zeig mir mal, wie du die überhaupt anwenden möchtest. So, was für einen Sinn hat diese Schrift überhaupt? Und skandinavisches Design ist extrem schüchtern und filigran und klein. Ja. Ich kam da halt so als kleiner Ruhrpott-German da vorbei mit dem übelsten Bazooka-Style und das hat natürlich einen großen Clash gehabt. Ja, was soll das überhaupt? Und boah, der traut sich das und irgendwann mag man es doch und dann hat man sich damit angefreundet. Okay. Und nachdem irgendwie die Bestätigung außerhalb von Norwegen kam, also diese Schrift war ja dann in New York bei AIGA, Ion Design und so weiter unterwegs und auf sämtlichen Magazinen wurde die dann irgendwie gezeigt. Die Schrift hat es auf dem Vans-Schuh geschafft. Und dann kam ich halt mit diesen Referenzen in die Endpräsentation auch noch rein und meinte so, das ist meine Schrift, hier ist die gelandet. Was meinen Sie?
Das klingt wie so ein Traum.
Ja, und dann saß er da mit seiner Schiebermütze, hat sie abgenommen und meinte, ja, am besten könnten wir zusammenarbeiten. Ja, also.
Ja, hab total abgefallen.
Super, super Prof. Er hat mir zwar nicht helfen können, aber er hat mir gezeigt, wie die Software funktioniert. Und ja, machen wir uns irgendwie einig.
Die Vans-Schuhe haben auf jeden Fall den kompletten Respekt meines 13-jährigen Sohnes.
Super.
Ja. Er ist voll abgeholt.
Ja, mein Respekt als 40-jähriger Papa hast du damit aber auch. Also.
Ja, und mich als 50-jährigen hast du auch, aber passt schon.
Hilft also auch gegen Midlife-Crisis, ja?
Sven? Ja,
perfekt.
Aber zu den Vans wollte ich noch einmal ganz kurz fragen. Das ist jetzt mal... Das war irgendwie so eine Limited Edition dann irgendwie, oder war die zu irgendeinem, weißt du, zu welchem Thema es die gab?
Also eigentlich war das so, dass es ein Wettbewerb war, ne, da durften irgendwie alle Leute ihre Schuhe hochladen, die sie designt haben, und dann votet deine Community, aber das war so, dass irgendwie jeden Tag jeder nochmal voten konnte, und das war mir irgendwie zu peinlich. Und dann habe ich Vans angeschrieben, meinte, hier ist mein Schuh, hier ist mein Social Media, so, ihr könnt den haben, wenn ihr wollt, ja, und dann ist es irgendwie zu einem Auftrag geworden, statt zu einem Wettbewerb, und dann habe ich einfach durch die große Klappe eigentlich meinen Bandschuh bekommen. Krass. Also super einfach, also.
Super geil,
ja. Also, war aber super limited, ja.
Ja, okay, klar, also ist irgendwie eine Special Series, ja. Mhm.
Was ich nochmal ganz spannend fand, wo ich mich auch nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, ist dieses Community-Projekt von dir, das Homebound-Projekt, wo du tatsächlich die mega Aufgabe hattest, ich glaube um die 50, ne? Um die 50 Ego-Mahnen zusammenzubringen, um da was Gemeinschaftliches auf die Beine zu stellen. Erzähl mal ein bisschen davon.
Okay, also Homebound war wirklich so ein Ausruf, während der Lockdown-Zeit, bei dem ersten Lockdown jetzt, da hatten halt alle ihre Jobs verloren und Aufträge verloren. Auch Studenten wussten irgendwie nicht weiter und ich auch nicht. Mir war ziemlich langweilig und dann dachte ich mir, hey, warum machen wir nicht einfach ein eigenes Projekt, wenn jetzt gerade nichts abgeht? Und dann wurde eine Story gemacht und dann habe ich gefragt, wer hat Lust, irgendwie mitzumachen? Und dann wussten wir noch gar nicht, was es wird. Und dann meinte ich, lass eine Zeitung machen, das hat wenig Seiten und kostet nicht viel. Naja, das hat ziemlich viel gekostet am Ende, aber es führte halt dazu, dass wir dann irgendwie, also es gab echt super viele Anfragen, ich musste bei 50 stoppen, weil ich damals noch nie Creative Direction gemacht habe, ja, also ich wusste gar nicht, wo ich drucke, was ich brauche, wen ich brauche, dass das realisiert wird, und ja, dann wurden die einzelnen Leute in Gruppen aufgeteilt, in jede Stärke, jede Gruppe hat einen Art Director bekommen und einen Editor, damit ich nicht darauf achten muss, dass alles druckfertig ist. Und dann hatte ich nur noch so meine Directors Group und dann konnte ich mit denen schnell sagen, welche Aufgaben zu erfüllen sind, und dann ist das super flott gelaufen. Bin dann auch, das habe ich während des Praktikums sogar gemacht und habe das dann dem Professor Lars Harmsen gezeigt von Slanted Publishers, meinte so, was meinst du? Meinte, ab in den Druck damit, und dann haben wir das gedruckt wirklich und dann war das Ding erledigt und ja, es war super Marketing.
Was für eine Auflage hattest du da?
Wir haben super super gaunerhaft gehandelt mit dem Projekt, weil wir wussten, wir machen schon ein zweites. Dann haben wir gesagt, das ist so limited, dass das fast keiner kriegt. Und dann haben wir einfach eine Auflage von 100 gemacht und wir waren ja schon 50 Leute. Und dann hat jeder einfach sich von den 100 Stück ein paar abgegriffen und da sind, glaube ich, nur 20 übergeblieben. Und dann hat die keiner mehr bekommen. Und das hat das Ding dann ziemlich heiß laufen lassen. Also wir haben super
viel. Wollte ich gerade sagen, ja.
Jetzt kommt halt die zweite Ausgabe und natürlich gab es dann doppelt so viele Einreichungen. Und jetzt läuft das Ding von alleine. Also ja, bin echt gespannt, wie das nächste wird.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, du bist ja auch gerade dabei, ein Buch zu machen, ne? Und das ist jetzt ja, glaube ich, gerade in Druck gegangen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Breakout heißt das Werk.
Genau. Da sind meine 100 Poster drin. Von den 300, die ich irgendwie gemacht habe, die 100 besten habe ich gepickt aus den letzten 2 Jahren und die zusammengepackt und daraus ein Buch gemacht, weil diese Poster haben mich eigentlich aus diesem Student-Dasein und mit Aufträgen, die nur ein Gefallen waren, bis zu Calvin Klein und Adobe halt hochgepoltert. Ne? Und das ist alles mit diesen Plakaten entstanden und deswegen war das Buch wert.
Ja, Wahnsinn. Ich habe ja schon eins bestellt, weißt ja.
Ja, vielen Dank nochmal für den Support.
Quatsch, Quatsch. Ich will das haben, hör mal. Das wird mal ganz viel wert sein, da bin ich mir recht sicher. Ja, ihr habt ja schon mal gesagt. Achso, Entschuldigung.
Alles gut, alles gut. Ich hätte jetzt sonst weiter gemacht. Hatte noch überlegt, so ein bisschen, was ich spannend finde, ist eigentlich so, sind so deine scheinbar ja sehr gezielten und bewusst eingesetzten Ausbrüche dann auch immer in deinen Arbeiten und Layouts. Wie geht das so zusammen? Also eigentlich, also ist ja immer so dieses, auf der einen Seite habe ich die Erwartungshaltung sozusagen irgendwie, die ich vielleicht treffen muss, gerade in den kommerziellen Ebenen. Auf der anderen Seite sozusagen eben, ja, dieser Ansatz zu sagen, ich gehe drüber hinaus. Wie kriegst du das so ausbalanciert, dass das im Prinzip dann auch jetzt kommerziell so erfolgreich funktioniert?
Ja, also es funktioniert ja so oder so, weil auch wenn es total experimentell aussieht auf den ersten Blick, ist da so ein harter Grid dahinter und eine Skalierung, dass ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich bin halt total von Wolfgang Weingart inspiriert und von der Grafikdesign-Szene aus Basel. Und natürlich habe ich jetzt auch als Mentor auch den Lars Harmsen von Slanted. Also das sind alles Leute, die immer ein bisschen über die Grenze gehen. Und da habe ich halt gelernt, wenn man auf der einen Seite extrem experimentell wird, muss man auf der anderen Seite extrem klar sein. Und genauso sagt man zum Beispiel, dass man eine gewisse Ferndistanz hat, aber auch eine Museumdistanz, dass jemand davor steht, einen Meter, und sich Sachen durchlesen will. Und das ist für viele halt nicht klar, weil man kennt nur die Plakate, die man sonst so auf der Autobahn sieht. Da ist irgendwie eine Ziege drauf, hast du Bock auf Bochum. So, und ja, das ist halt nicht, was ich mache. Und deswegen ist es bei den Kunden dann genauso, dass die wissen, dass ich halt diese Grenze kenne, wo ich halt aufhören sollte, verrückt zu werden. Und da kommt halt wieder die Funktion und die Formalität ins Spiel. Warum ist die Typo schlecht lesbar? Ist sie illustrativ oder hat die eine Message? Ist die Message nicht doch darunter und holt dich ab? Und das sind halt ganz andere Schritte als das klassische Plakat, wo einfach groß was drauf ist als Eyecatcher. Und dann weißt du sofort Bescheid und dann gehst du weiter. Das ist halt nicht der Job von meinem Plakat.
Das ist aber auch genau das, was du mit Perfektion hinkriegst. Das muss man wirklich sagen. Genau diese Mischung, die du gerade beschrieben hast, die hast du wirklich extrem gut drauf. Das muss ich einfach nochmal sagen.
Mich holt das immer so ein bisschen ab. Also ich denke, musste an verschiedenen Stellen auch immer an Paula Scher denken sozusagen und diese, ja, so wie sie New York dann phasenweise zu plakatiert hat. Mit diesen, ja, auch eigentlich vermeintlich überwältigenden Informationen oder so. Aber ja, sehe ich so eine gewisse Nähe, sehe ich da auch.
Ja, also das hat ja auch total funktioniert bei Paula Scher, was sie da getan hat. Aber ja, es ist halt wirklich so der Breakout, dass man sagt, so, okay, ich mache nicht das, was die anderen machen. Ja, und das hat total funktioniert. Ich bin ja auch Social Media nur kurz erfolgreich geworden, weil alle geschlafen hatten. Da habe ich halt sofort losgelegt und habe die freie Fläche genutzt und
so einfach ist das nicht. Nee, also man muss schon außergewöhnliche Arbeit leisten, um gesehen zu werden. Das ist so. Also es ist ja nicht so, als ob es nicht genügend Poster und Plakatdesign schon gibt im Web. Das gab es immer schon. Und es gibt sicherlich auch gute Sachen. Aber ich sag mal, wie gesagt, deine Mischung, die ist außergewöhnlich. Und die macht die Sachen auch so erfolgreich. Und zwar genau diesen Spagat, den du eben genannt hast. Also was ich an deinen Arbeiten total toll finde, ist, dass sie so wahnsinnig warm und handwerklich wirken, obwohl sie ja digital sind. Und du bist dabei noch tagesaktuell unterwegs, du bist politisch. Also wie gesagt, hat alles, was eigentlich ein perfektes Design ausmacht.
Das funktioniert ja auch auch international. Das ist halt sicherlich auch eine total interessante Facette, denke ich mal. Also musste ich auch ein Stück weit dran denken, habe mich vor einer Weile jetzt hier mit dieser Staffel Inside Pixar beschäftigt und habe dann gelernt beispielsweise, dass über Pixar ja ein Team vorhalten, das quasi diesen kompletten internationalen Rollout der Produktion begleitet und man dann wirklich im Prinzip auch eben ja bis auf die grafische Gestaltungsebene von Schrift und Sprache runterbricht, wie dann bestimmte Botschaften irgendwie in Japan, Russland oder sonst wo auf der Welt irgendwie funktionieren, ob sie adäquat die Stimmung, die Emotionen transportieren können, die das amerikanische Original dann jeweils prägen. Mhm. Also, ist schon ein spannender Part auch so, was dieses ganze Emotionale dann eigentlich an der Stelle betrifft.
Ja, und das zeigt auch wieder die Qualität der Arbeit. Also die funktioniert ja international, ne? Also ohne, dass du dafür was machen musst. Du hast also ein unheimlich gutes Gespür dafür.
Ja, das war auch immer der Wunsch. Also ich hatte mich nie irgendwie regional interessiert oder abgeholt gefühlt oder sogar akzeptiert, sage ich mal. Also mit Deutschland hatte ich es lange schwer. Also es ging irgendwie in New York und so weiter besser, Paris, London. Ich habe diese Städte erst abgegriffen und dann nach 2 Jahren kam erst wirklich NRW und Design, Metropole Ruhr auf mich zu und hat mich gelobt und ja, war da ein bisschen spät, so genau da, wo ich die gebraucht habe, waren sie eigentlich nicht da. Aber besser spät als nie. Ich bin immer happy über sowas und ja, das ist total erschreckend zu sehen, wie die deutsche Designkultur verglichen ist mit dem Ausland. Oder liegt es wirklich daran, ob das mit der Distanz zu tun hat, dass man vielleicht lokal dann irgendwie Konkurrenz ist und eine Gefahr für andere? Und wenn man weiter entfernt ist, nicht. Also ich kann das nicht kalkulieren, dafür bin ich noch viel zu unerfahren und irgendwie noch nicht so lange im Markt, dass ich jetzt sagen kann, okay, die Leute fühlen sich von mir bedroht. Wer bin ich denn? Also,
Archian, das finde ich ein super, super spannendes Diskussionsthema. Das fällt, also ich glaube, du hast vollkommen recht. Und im Grunde genommen, das, was du gerade gesagt hast, ist, dass die genannten Länder grundsätzlich 2 Jahre weiter sind in Designsachen. Also egal, was du da nimmst. Und warum ist das so? Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit deutschen Tugenden zu tun.
Das stimmt nicht. Also wir die Deutschen, also wenn man jetzt von Mirko Borsche spricht oder Deutsche und Japaner, vor allem die beiden Agenturen oder Eike König mit Hort, wir waren eigentlich immer die Trendsetter. Das darf man nicht vergessen. Also das was gerade Balenciaga hat oder Supreme und die Leute, die immer wieder kopiert werden, das sind eigentlich immer meistens Leute aus dem Studio aus Deutschland. Das Problem liegt hier an den Kunden, dass der deutsche Kunde das nicht versteht, dass das gerade neu ist und frisch ist. Und dann kommen halt die Großen und holen uns ab.
Cian, aber das ist perfekt. Das ist genau das, meine ich. Das heißt also, dieses verkopfte Deutsche, dieses Vorsicht, also Sicherheit geht vor Mut, ist, glaube ich, so ein typisch deutsches Kundending. Ne? Also bis die sich trauen, tatsächlich was zu wagen, ist es schwierig. Und ich glaube, das ist das, was natürlich in anderen Ländern anders funktioniert. Also das heißt, wahrscheinlich gibt es ganz viele deutsche Unternehmen, die den Wert deiner Arbeit sofort erkennen, die sich aber nicht ansatzweise trauen würden, das zu tun. Das funktioniert wahrscheinlich in anderen Ländern, weil sie halt mutiger sind, sehr, sehr viel besser. Du hast vollkommen recht. Ich meinte jetzt eigentlich auch gar nicht die Designer, die hier entstehen. Also Sagmeister, das schönste Beispiel. Ist jetzt kein Deutscher, auch Österreicher. Aber ne, ich meine, der ist ja auch weltberühmt, ne? Und da sieht man ja, dass wir da eigentlich sehr, sehr gut drin sind. Nur es gibt eine riesengroße Kluft zwischen dem, was hier an Design hervorgebracht wird und dem, was Unternehmen sich trauen zu tun, meiner Ansicht nach.
Genau, und das wirkt sich ja auch auf die Agenturlandschaft dann aus, dass Leute dann wirklich das Formale wirklich super krass zurückschrauben und für diese Kunden entsprechend dann auch auftreten. Ja? Und man sieht halt alles so aus, als hätte jeder das gleiche WordPress-Theme genutzt der Webseite und das war ja eine Zeit lang so und dann kamen die Illustratoren-Jobs, weil die haben gemerkt, wir sehen alle gleich aus, wir kaufen ein paar Artworks und das hat jetzt auch nicht funktioniert, jetzt kommen die Typografen ins Spiel, dass sie irgendwie Schriften entwickeln, also das ist immer nur so ein Zahnrad, was bewegt wird, statt das Gesamte neu zu denken.
Ja, und ich finde es erstaunlich, dass du das so früh für dich erkannt hast, dass du eben genau dieses Zahnrad nicht spielen willst.
Ja, ich glaube einfach, das ist so eine kleine Existenzangst auch. Also ich habe keinen Bock, in einer Agentur zu arbeiten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar, weil das ist in Norwegen eigentlich eine sehr persönliche Story. Also ich war in Norwegen im Auslandssemester. Mir wurde halt finanzielle Hilfe natürlich zugesprochen, wie BAföG und das Erasmus-Geld, ja, und beides kam 4 Monate zu spät. Also in den letzten 2 Monaten hatte ich eigentlich erst das ganze Geld, um zu leben. Und in Norwegen kostet schon eine Gurke 6 Euro. Und ich musste irgendwie damit meinen 20 Euro, die ich da habe, überleben. Und musste anfangen, irgendwie Jobs reinzukriegen. Und dann, dank Social Media, natürlich kamen sofort 2 Superagenturen rein und meinten, hey, arbeite doch mit uns. Und dann haben die mir auch einen super Preis genannt, also verglichen mit Deutschland. Und dann saß ich da echt und dachte mir, hey, die können gar nicht meine Leistung abrufen. Warum soll ich für die arbeiten? Warum arbeiten die nicht mit mir? Und musste dann lernen zu verhandeln, wie ich das ganze Geld überhaupt kriege. Und als ich dann 2 Nullen hinter der Rechnung hatte als vorher, dann dachte ich mir, hey, ich arbeite nicht für die. Und mit der Haltung kam ich dann auch zurück nach Deutschland und hab mir dann gedacht, so, nee, das mache ich nicht. Für ein bisschen Akquise und Sicherheit, das lohnt sich nicht mehr. Ja, und vor allem jetzt bei Homeoffice, warum soll ich für jemanden arbeiten, wenn ich zu Hause rumsitze und eigentlich alles alleine regel und nur Anweisungen kriege, ja. Kann man doch selber machen, oder?
Also das, ich meine, es ist ja meistens so, dass aus einer Not Ideen entstehen. Das muss man ja wirklich sagen. Und ich glaube, die Zeit wirst du hassen wie die Pest, die du da erlebt hast. Also ohne irgendwie ein Pfennig Geld da auf der Tasche da irgendwie auf dem Trocknen zu sitzen. Und es hat dich dazu getrieben. Wie gesagt, ich find's toll, dass das so gewesen ist. Du wirst das wahrscheinlich total scheiße finden. Aber das zeigt ja die. Bitte was?
Nee, fand ich gar nicht schlimm. Also das hat mir eigentlich klar gemacht, wozu ich fähig bin.
Ja, das meine ich damit. Es hat eigentlich deine Fähigkeiten hervorgebracht, ne? Also das, was du zu leisten fähig bist. Und das finde ich natürlich auch toll. Wenn man von außen drauf guckt, ist schon der absolute Wahnsinn.
Ja, aber die Norweger-Zeit war super witzig, weil die sind ja echt total charmant und zurückhaltend. Und dann hatte ich ja wirklich Kunden vor mir. Also ich habe dann gefreelanced zum Beispiel für die Agentur Kind. Die haben irgendwie 2x den European Design Award gekriegt und waren die beste Agentur in Europa, also laut diesem Award natürlich. Das stimmt, muss ja nicht immer sofort stimmen. Aber dann kommen halt Kunden wie Coca-Cola rein oder ich habe Verena Balsen treffen dürfen, hier die von den Leibniz-Keksen. Ja, und dann haben die mich immer nach vorne geschubst, die haben mich immer Bulldog genannt. Also ich war immer der den Kunden gesagt hat, das, was die wollen, ist absoluter Schwachsinn. So geht das nicht. Das musste dann immer ich machen. Ne? Und dann dachte ich mir so,
dich nehme ich mal zur Akquise mit.
Oder? Und mein Englisch war auch nicht so perfekt, dass ich immer super charmant war. Das heißt, ich war immer super direkt für die Menschen. Und die haben dann erstmal eine Minute geschwiegen und dachten so, boah, hat er das jetzt echt gesagt? So. Und dachte mir so, ich kann es nicht anders ausdrücken. Sorry, aber ist halt so. Ja, das hat aber super geklappt. Also man hat es noch mit Kaffee und ein paar Weintrauben und so weiter wieder gut ausgebügelt. Aber ja, also die durfte ich dann echt zum Mangel nehmen.
Ja. Wahnsinn.
Sehr, sehr cool. So den Querschwenk nochmal zu unserem Digitalbereich. Mhm. Wie siehst du eigentlich so aktuelles Webdesign, aktuelle Themen wie UX, UI, also irgendwie intelligente Nutzerführung oder sonst was? Was kann man da eigentlich so vom klassischen Editorial Design, vom Informationsdesign lernen? Oder ist das jetzt alles irgendwie in deinen Augen auch an den Punkten schon, wo es sein sollte, könnte? Also wir haben ja da eine relativ lange Reise von sehr rudimentären Webseiten. Mhm. Zu den heutigen Ständen sozusagen hinter uns gebracht? Oder wo sollte Webdesign hinmarschieren eigentlich so?
Also in erster Linie komme ich ja eigentlich aus dem Web. Das Erste, was ich gemacht habe, war, also ich war gestaltungstechnischer Assistent mit dem Schwerpunkt Medientechnik und Mediendesign. Also habe ich mit Webdesign natürlich viel zu tun gehabt. Ich habe für einen Softwareentwickler gearbeitet, 2 Jahre für Frontend Development auch. Und habe viel gecodet, also das hat mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Nur ging mir das dann irgendwann auf die Nerven, weil man bestimmte Schriftgrößen nur hatte, die man nutzen durfte. Ne? Man musste darauf achten. Damals waren Serifenschriften ganz gefährlich, weil die Treppchen gebildet haben. Mittlerweile können das die Screens ein bisschen. Halt solche Dinge haben mich total genervt. Und es sah irgendwie nie so toll aus wie gedruckt oder animiert und damals war das auch schwer, auf Webseiten zu animieren mit Code. Das geht ja, glaube ich, jetzt mit CSS auch ganz leicht. Also diese Dinge, also von da komme ich. Und deswegen kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, auch wenn es ein paar Jahre jetzt schon her ist. Ja. Wenn man jetzt so die Technologie beachtet, merkt man ja, dass so langsam alles CGI werden wird. Ja. Und die künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsschritte den Leuten ersparen und auch viele Jobs wegnehmen, wie Bildbearbeitung, Bildfreistellung. Man hat Plattformen, wo man einfach mit Boxen seine Webseite schon mittlerweile zusammenschieben kann, auch wenn es noch ein bisschen sperrig ist, das wird sich bestimmt beheben. So, da muss man halt gucken, wo bewegt man sich da wirklich hin, ob man jetzt sagt, hey, bin ich der Typ, der die KI steuert, oder lasse ich mich von denen ersetzen und mache was Neues. Mhm. Und ich würde, glaube ich, wäre ich jetzt noch rein im Webbereich unterwegs, würde ich mich sofort, glaube ich, mit dieser Technologie auseinandersetzen und gucken, wie ich als Director wirklich, als Typ, der seine, also die KI kann niemals deine Gedanken ersetzen, dass man schafft, dieses Ding zu steuern, jetzt schon. Und es gibt ja zahlreiche Webseiten, wo man schon sagt, hey, ich möchte einen Strand haben, da muss irgendwie ein Berg drin sein und da ist eine blonde Frau mit einem roten Bikini. Kriegst du. Man kann sogar mittlerweile customizen, welche Augenfarbe die haben, welche Augenform. Ja, so wie bei diesen FBI-Filmen, wo man das Gesicht so zusammenstellt am Computer, wie sieht denn der aus? Das Phantombild. Also das ist schon da, es ist noch nicht auf dem Markt. Und ich denke, man muss, glaube ich, mittlerweile das anbieten können und irgendwie schaffen, da reinzukommen. Ja, und das ist die Zukunft. Man wird handwerklich ersetzt, aber gedanklich kommt man weiter nach vorne und ist mehr eine Konzeption.
Ja. Ja. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, die Russen sind ja sehr, sehr weit vorne in dieser ganzen KI-Gesichtserkennung, Gesichtsmanipulation und so weiter. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Apps, die aus Russland kommen, die das Thema bespielen und zeigt im Grunde genommen auch die Richtung, in die es geht. Also da ist ja selbst Adobe hat da, also die haben ja jetzt inzwischen auch eine KI, also das mitgekriegt hast in der letzten Photoshop-Version, gibt es ja jetzt auch eine Gesichtsmanipulations-KI, die, ich habe die mal ausprobiert, naja, also glücklicherweise braucht es da noch einen Menschen, aber das, was da jetzt so an Apps für Smartphones inzwischen an KI rauskommt, das flasht einen schon und erstaunt einen schon und erschreckt einen schon. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, man sollte, wenn man im Digitalen unterwegs ist, sich unbedingt mit diesen Technologien auseinandersetzen. Ja. Aber es wird aber wahrscheinlich, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, die Kreativität nicht ersetzen. Also egal, was du tust, Technologie kann Kreativität nicht ersetzen. Das ist meine Meinung.
Total.
Was sagst du?
Ja. Und wo ich halt noch den zukünftigen Trend sehe, ist zwischen Echtheit und Fake. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo Leute Instagram-Bilder posten, wie gut es ihnen geht und wie toll alles ist. Und, ne? Und genauso wird das jetzt mit diesen ganzen künstlichen Intelligenzdingern ja noch mehr aufpoliert werden. Man weiß gar nicht mehr, wer echt ist und wer nicht. Und der nächste Trend wird glaube ich, sein, wirklich echt zu sein, aber trotzdem cool. Und das ist wirklich schwer. In L.A. passiert das schon. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Hollywood ist es immer so, jeder hat seine erfundene Story, um irgendwie voranzukommen im Leben. Und wenn jemand ehrlich ist, dann sagen sie, oh, ja, das ist nicht cool, ja. Aber wirklich dieses Echtsein und trotzdem cool sein, das dieses, ich will es nicht Social Proof nennen, aber wirklich so Human Proof kann man das, glaube ich, nennen. Erfinde ich jetzt einfach mal, dass man Human Proof hat, wirklich, dass man sagt, so, das bin ich, hier sind die Beweise. Also das wird später, glaube ich, passieren, dass man das irgendwie beweisen muss. So eine Echtheit.
Ja, ich hoffe auch, dass das jetzt irgendwie einen stärkeren Trend gibt. Ich werde ja nie müde sozusagen. Ich habe ja auch eine ältere Tochter und einen, wie gesagt, 13-jährigen Sohn und beobachte dann immer ganz, ganz gespannt, wenn dann so TikTok, Insta oder sowas ansteht. Ja, wie die Kinder sich auf der einen Seite das Authentische wünschen und auf der anderen Seite irgendwie nichts unversucht lassen, sich irgendwie zu schminken und zu deformieren, in irgendein Licht zu setzen und zu inszenieren. Und jeder weiß es im Grunde sozusagen, dass man keine authentische Abbildung bekommt, aber alle lassen sich irgendwie auf das Spiel ein. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und da wäre es natürlich schön, wenn so eine Auflösung irgendwann mal kommt und sagt so, da ist jetzt das Original dann tatsächlich und das bekommt einen ganz eigenen Wert irgendwie.
Ja, das Originale ästhetisch machen, das wird der harte Job sein für
ja, das Kreative. Ja, absolut. Also, und das wäre, da ist, also ich meine, klar, KI ist schon auf einem guten Weg, aber so weit wird sie nicht kommen können. Das braucht Kreativität, das sehe ich auch so. Ja. Svenny, hast du denn noch eine Frage an Chian? Du bist so still.
Ich habe gerade so aufgeregt zugehört. Also ich hatte gerade eine, das war aber noch bei den Postern und dann seid ihr von Höchstchen auf Stöckchen gekommen.
Das ist auch nochmal die Frage.
Es war einfach so, du hast ja gesagt, dass du jetzt vor 2 Jahren 300 Plakate gemacht hast. Ungefähr. Und letztendlich das Buch, was du jetzt dann mit den 100 Plakaten hier bei Slanted rausbringst, was landen denn da für Plakate in dem Sinne drin vom Schaffungshergang her? Also ist das so quer durch die Bank oder sind da auch eher frühe Sachen bei oder gab es dann irgendwie mal so einen Moment, wo ich sage jetzt mal so 50, 51, 52 auf einmal so richtig der Drive da war oder hast du so einfach für dich nur einen kompletten Querschnitt gemacht oder das würde mich jetzt mal so interessieren, irgendwie so wie welche Plakate durch den Schaffungsgang dessen landen jetzt wirklich drin?
Also ich habe das wirklich frei nach Schnauze gemacht. Ich habe mir einfach die genommen, die mir aktuell gefallen, handwerklich natürlich und auch vom Kontext her. Also es, natürlich waren die allerersten Plakate nicht so toll, aber es gab schon paar zufällige Sachen, paar Happy Accidents, die dann wirklich da reingekommen sind. Also es sind Plakate von 2019 noch da, ganz viele, die ich nicht mehr toppen kann sogar. Also da habe ich halt eine ganz andere Handschrift noch gehabt, weil ich nicht verstanden habe, was ich da genau mache. Und diese kleinen Unfälle, die passieren mir jetzt seltener natürlich, aber es gibt auch welche, die habe ich geknackt und weiß jetzt, die kann ich wieder machen. Aber in diesem Buch sind wirklich Plakate, wo ich sage, das ist so die Top-Notch von den 300 und die toppe ich nicht so leicht. Ja,
cool. Ja, ich sag mal, als Gestalter kennt das ja jeder, so dass das so wie du es jetzt gesagt hast, das fand ich eigentlich beruhigt mich, sagen wir mal so, dass auch du einfach vielleicht aus einer Verzweiflung oder auch einfach aus einem, ich sag's jetzt mal so, blöden Rumgeschiebe und einer Ideenlosigkeit dann auf einmal was entsteht, was so ein absoluter Zufall ist, aber wo sich wo man Wochen dran sitzt und innerhalb von 10 Sekunden ändert sich dann das komplette Spiel irgendwie, weil man es dann ja doch irgendwie, wie du gerade gesagt hast, so irgendwie einmal geknackt hat, so. Und dann kann man das auch irgendwie für sich weiterverwenden und fortführen und so. Das kennt ja jeder Gestalter, will ich jetzt mal so sagen.
Ich bin schon so weit, dass ich wirklich mich auf so einen Unfall immer freue, weil ich sage dann, okay, das kann keiner mehr nachahmen. Wenn man jetzt sich irgendwie einen Stempel kauft und stempelt und der hat ein Fehler, also dass man irgendwie am Glas noch immer Farbe hat, obwohl das nicht sein darf und dann entsteht irgendwie eine blöde Linie, dass man daraus dann wirklich ein Gestaltungsprojekt macht und sagt, okay, den Stempel habe jetzt nur ich, so, und das zeige ich den Kunden und das sind dann immer die besten Projekte, weil das kann man nicht nochmal machen, es sei denn, man behält den Stempel.
Ja, klingt total nachvollziehbar auch. Also,
ja, das habe ich halt durch die Plakate gelernt, sodass ich dann wusste, so, hey, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, nicht das Schlimmste. Wenn was kaputt geht, dann mach es halt so, dass es unique wird und Fokus, ja.
Ja, das macht deine Arbeit noch absolut aus. Leute, wir haben 37 Minuten und 27 Sekunden. Danke für die Info.
Ich würde trotzdem noch mal eine kleine lokale Schleife drehen wollen zum Schluss. Wir haben vor einer knappen Woche Gelegenheit gehabt, mit der Dortmunder Kreativwirtschaft zu quatschen. Auch relativ wichtigen Vertretern hier aus der Region. Was ist denn für dich hier so regional das Besondere? Warum ist Design im Ruhrgebiet besonders gut und richtig aufgehangen? Oder ist das alles irgendwie total blöd und man sollte sehen, dass man schnell in die Taschen packt und nach New York kommt? Was würdest du sagen? Wie ist es um den Kreativstandort Ruhrgebiet hier so bestellt aus deiner Sicht? Gibt's Wünsche? Also so ein bisschen was klang ja vorhin schon an, wenn ich das richtig so wie heißt unser wundervolles Ruhrgebietsprojekt? Schön Demenz, galoppierende Demenz. Komm jetzt gar nicht. Lass mir die erste Frage. Bleiben wir mal. Wie ist es um die Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet bestellt aus deiner Sicht?
Also ich kenne hier fast niemanden, wenn ich ehrlich bin. Und die Studios wirken für mich noch alle so ein bisschen eigenbrötlerhaft, jetzt ohne irgendjemand böse zu sein, aber die kämpfen halt um ihre Existenz und haben wenig Zeit, also so fühlt sich das hier an für mich. Und ich sehe hier nicht wie in München oder in Berlin oder in anderen Städten oder wie im Ausland halt, dass irgendwie auch so eine Design-Szene wirklich da ist, ja. Man hat in der Schweiz oder in Österreich wirklich Design-Festivals. Hier haben wir den Arc Directors Club, aber der fühlt sich halt an wie ein alter Herrenclub. Und wenn man für eine Einreichung 400 Euro zahlt als Student, dann, nee, dann macht man da lieber nicht mit, das ist zu riskant, das ist ja dann ein ganzer Gehalt, den du verdienst mit deinem Nebenjob. Deswegen finde ich das noch so ein bisschen Etepetete, würde ich sagen, und nicht offen genug. Und wie man das verändert, kann ich gar nicht sagen. Man müsste irgendwie irgendwie eine Gruppe gründen, dass man sich irgendwie alle 6 Monate sieht und dass man sich austauscht. Ja. Das macht man in Luzern zum Beispiel so, dass es Agenturentreffen gibt und jeder zeigt, was er so gerade macht und tauscht sich handwerklich aus. Das gibt's hier gar nicht. Man weiß nicht, was der andere wirklich macht. Und ich wurde jetzt noch nie von irgendeiner Agentur irgendwie eingeladen und gesagt, hey, coole Sachen, die du machst, lass mal einen Kaffee trinken. In München musste ich eine Story posten, ich war in 6 Agenturen unterwegs. So. Ja, also das ist schon unterschiedlich.
Wichtiger Beitrag, finde ich. Metropole Ruhr war übrigens das Stichwort, das ich gerade gesucht hatte.
Da die finde ich aber cool. Die sind cool. So, ist noch klein, aber wird, glaube ich, ganz groß sein. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja.
Ja. Du meinst jetzt Design-Metropole Ruhr? Design-Metropole Ruhr. Das ist der Marc Röbecke, den kennst du wahrscheinlich dann auch. Ne?
Weil ich glaube, der kennt dich auch. Ich habe nur eine Mail bekommen und dann, ja.
Dann werden wir das mal ändern, glaube ich, irgendwie. Also dann starten wir mit den Vernetzungsaktivitäten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also wir betrachten uns ja auch mit unserem, ja, jetzt ja gewählten Standort auch da ein bisschen in der Pflicht, irgendwie so Sachen zu ändern. Aber insofern finde ich auch das Feedback erstmal total wichtig, weil das kommt relativ selten rüber, zu sagen, so wo und wie müsste man eigentlich starten, damit sich was ändern kann. Weil im Grunde denke ich eben auch, also rein von der Ausbildung und allem und den vorhandenen Leuten ist eigentlich genug Potenzial da, um sich da vielleicht anderen Standorten gegenüber gar nicht mehr unbedingt verstecken zu müssen. Aber es fehlt eben noch an dem einen oder anderen, dann die Leute zusammenzubringen. Ja,
vor allem finde ich spannend, Cihan, du hast ja eine ganze Menge schon kennengelernt. Du hast auch ein super Bild, was du von außen draufwerfen kannst. Das würde also hier wahrscheinlich der Szene und diese Szene mal zu professionalisieren unglaublich helfen. Vielleicht hast du ja Bock, da mal mitzumachen. Können wir uns auf jeden Fall nochmal zusammen. Warum nicht?
Sollten wir auf jeden Fall. Also jetzt kannst du mit deinem Zeithinweis.
Finde ich spannend. Wir sind jetzt inzwischen bei 41 Minuten, ihr Lieben. Wir sind hier durch mit unserem ganz, ganz, ganz tollen Talk, wie ich fand. Du bist, obwohl du so unfassbar talentiert bist, unfassbar gut bist, sowas von nett, sympathisch auf dem Boden geblieben und cool. Ist Wahnsinn. Also, ja. Du bist einfach ein toller Kerl.
Ihr seid auch super.
Danke. Was sollst du so sagen, Cihan? Also ganz im Ernst, ich werde dich beobachten. Ich hab manchmal verlässt sich mein Gefühl nicht, du wirst großer, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und freue mich, dass ich dich kenne.
Wenn wir nicht 10 Jahre warten, dann kriegen wir dich ja vielleicht doch nochmal irgendwann hier vors Mikro. In 10 Jahren nicht mehr, das haben wir ja gehört, aber dann versuchen wir es vielleicht nochmal früher irgendwie zu einem anderen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn du Bock hast, wir haben natürlich jederzeit Bock, mal sowas zu wiederholen, vielleicht mal ein bestimmtes Thema aufzugreifen oder wenn wir eben diese Überlegung haben, vielleicht mal tatsächlich eine Designkooperation, das ganze Thema Design überhaupt ein bisschen lauter zu spielen hier im Pott, wäre es schön, wenn du dabei wärst.
Warum nicht?
Ja, dann würde ich sagen, ja, unbedingt. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch. Ich schalte jetzt die Aufnahme ab. Wir können gleich nur kurz noch drin bleiben, ein bisschen quatschen. Ich mache aber jetzt hier mal formal Ende und bedanke mich vielmals für deine tolle
Das mache ich auch. Vielen Dank.
Ciao.